Was bisher geschah? Drei schwedische Ermittler hängen in Wien fest und können nicht mehr von Schweden zurückgenommen werden. Zuletzt sahen wir Revierleiter Olaf Andersson, der unter der Last sexueller Zwangsvorstellungen einzuknicken scheint. Kriminalkommissar Hamson Bergund will seinem Hund qualvolles Leiden ersparen und hackt einen aberwitzigen Plan aus. Und Brussie entdeckt nach einem verstörenden Sexabenteuer mit Bertha Habinger, dass, selbst wenn man ganz unten angekommen ist, es immer noch tiefer bergab geht. Und weil Brussie zu faul war, die elektronischen Tatortberichte auszufüllen und diese einfach mit Spam-Mail-Texten befüllt hatte, erschüttert ein IT-Skandal das Polizeirevier. Diese Toten machen mich sehr durstig. Die letzten Strahlen des Mondes stachen kalt in Brussies Augen. Gequält schüttelte er den Kopf. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie er auf sein Sofa gelangt war. Darüber, welchen Weg er von der Eingangstür genommen hatte, bestand jedoch kein Zweifel. Die Blutspuren am Boden und am Teppich zeigten ein eindeutiges Bild. Sein Kinn war blutverkrustet. Auch sein Unterhemd war voller Blut. Scherben steckten in seinem Rücken und seinem Hinterkopf. Eine Erinnerung an den nächtlichen Sexakt. Bertha Habinger war gegangen. Alles, was von ihr geblieben war, war die Erinnerung an ihre Lustschreie. Laut und von sich lang ankündigender Plötzlichkeit, wie das Geräusch einer am Boden aufschlagenden Karotte, die einem schmelzenden Schneemann aus dem Gesicht gefallen war. Was für eine abenteuerliche Geschichte Bertha Habinger erzählt hatte. Dass sie eine Schwester in der Irrenanstalt hatte. Wer konnte sich heutzutage überhaupt noch Geschwister leisten? Und was waren denn das für Besuchszeiten, wo man mitten in der Nacht noch anwesend sein durfte? Und dann Brussie das Bett verweigern. Es war wirklich eine kaltherzige, verrückte Welt, in der Brussie lebte. Das einzig Gute an seinen Schmerzen war, dass sie die Gier nach Alkohol komplett unterdrückten. Jetzt musste es zumindest Opium sein. Brussie kannte auch eine Opiumhöhle in der Stadt. Aber das Problem mit Opium war, dass es nach Einnahme so schwer war, davonzurennen, ohne zu bezahlen. Er sackte wieder auf das Sofa zurück, schrie.
Warum ich? Ich bin noch ein guter Mensch,
dachte Brussie. Er hatte solche Sorgen. Das Telefon läutete. Brussie erwachte. Es war schon Mittag. Verdammt, er hatte verschlafen. Christina prasselte unzusammenhängendes Zeug auf seinen Anrufbeantworter. Oder vielleicht konnte auch Brussie nur die Wörter nicht zusammenhängen. Die Schimpfwörter waren komplex und von einer für Christina untypischen Gemeinheit. Zum einen der Computervirus. Sie waren Brussie auf der Spur. Nachdem sie alle Festplatten in der Zentrale durchforstet und auseinandergeschraubt hatten, begannen sie wieder ganz am Anfang. Auf Brussies Rechner. Die IT-Techniker hatten seine Daten hin und her geschaffelt. Aber da war nicht mehr zu finden als Brussies elektronische Berichte. Und da zählte Christina 2 und 2 zusammen und das ergab eindeutig Brussie. Zum anderen sein unerlaubtes Fernbleiben, offensichtlich, so Christina, glaubte jeder, er könne kommen und gehen, wann er wolle. Aber das sei sicher nicht im Sinn der Allgemeinheit. Der erste Punkt ließ sich ganz einfach lösen, dachte Brussie. Weiterlügen. Das Revier hatte einen enormen Aufwand mit dem dazugeholten Software-Team getrieben. Wenn man die Kosten, die durch die entfallene Arbeitszeit entstanden waren, noch hinzurechnete, da konnte es einem direkt schwindelig werden. Da wäre wohl allen wohler, wenn es letztendlich tatsächlich einen Virus gäbe, auf den man alles schieben könnte und nicht fehlende Menschenkenntnis die Unmengen an Honoraren aus der IT-Abteilung ausgelöst hatte. Das unerklärte Fernbleiben war allerdings eine andere Sache. Um sich krankheitshalber vom Dienst abzumelden, hätte er korrekterweise schon vor 3 Stunden anrufen müssen. Normalerweise nahm das keiner so ernst, aber wenn einem jemand gerade wegen einer anderen Sache auf die Pelle rückte, hatte man auch keine guten Karten. Brussie raffte sich auf. Das Mindeste, was er tun konnte, war, seine zerknitterten Kleidungsstücke zu bügeln. Wenn er das Sakko streng zuknüpfte und seinen Oberkörper schön aufrecht hielt, waren die Blutflecken auf dem weißen Hemd kaum zu sehen. Was Brussie allerdings Sorgen bereitete, waren die getrockneten Teile des Erbrochenen auf seinem Ärmel. Dummerweise hatte Brussie auch gar nicht mehr daran gedacht und war mit dem Bügeleisen auch noch mehrmals über die Bröckchen gefahren. So hatte er sie erst richtig in den Stoff gerieben. Der Duft von altem Erbrochenen lauerte schwebend in der Luft. Nach seiner Erfahrung mit schlecht riechender Wäsche durfte man bloß nicht den Fehler machen, stehen zu bleiben. Solange er durch das Büro tänzelte und einen forschen Spruch nach dem anderen an seine Kollegen richtete, wäre Brussier verschwunden, bevor sich der schlechte Geruch manifestieren konnte. Er brauchte sich auch nicht den ganzen Tag sehen lassen, überlegte Brussier, als er sich fertig machte. 1-2 Stunden nur. Er konnte ja vom Telefon am Gang wieder anrufen und einen erfundenen Mord zu Protokoll geben. Vielleicht sogar einen Mord in einem Hotel. In einem Hotel mit einem weichen Bett. Vielleicht musste er bis in die Abendstunden in einer Luxussuite ermitteln. Brussiers Laune begann sich zu heben. Sein Blick fiel auf den Kalender neben dem Telefon. Der Zahnarzttermin. Glück im Unglück. Der Termin eignete sich natürlich gut als Ausrede für das Zu-spät-Kommen. Jeder wusste, wie lange man bei einem Arzt im Wartezimmer warten musste. Die psychologische Wartezimmergestaltung war eine aufstrebende Industrie. Aber danach fiel es Brussier wieder ein. Danach wäre er ein Mann ohne Schneidezähne. Für den Alkoholiker war es eine prächtige Sache, ganz unten anzukommen. Aber wenn das Problem Geldmangel war, was war denn dann ganz unten? Männerhaus? Bahnhof? Wenn man Brussiers Bauchhöhle aufschnitt, um Organe für chilenische Ex-Militärs herauszunehmen und ihn der Arzt noch dabei anschrie, gefälligst ein bisschen freundlicher dreinzuschauen, wie soll man denn da motiviert operieren? Brussiers Auto stand noch bei der Schule. Er würde zu Fuß zu Dr. Ronson gehen müssen. Im durch das eingeschlagene Fenster auf Eiseskälte abgekühlten Vorraum trat Brussier vorsichtig zwischen den Scherben herum und suchte nach seinen Schuhen. Nach 10 Minuten entnervten Suchens erinnerte er sich daran, wo er sie zuletzt gesehen hatte. In den Händen des Taxifahrers. Brussier ging durch die Straßen Richtung Dr. Ronson. Er spürte eine grimmige Freude über die bevorstehende Zahnoperation. Er hatte zu viel Energie darauf verwendet, sein Pech abzuwenden. Das hatte ihm alle Lebensfreude genommen. Er musste sein Unglück umarmen. Im Leben geht es doch nicht um gute oder schlechte Erlebnisse, sondern um eindrucksvolle Erlebnisse. Brussier stand ein reiches Leben bevor. Seine Schritte klackten auf dem Asphalt. Er hatte noch alte Hausschuhe gefunden, ein paar gelber belgischer Holzschlapfen, ein Geschenk seiner Ex-Frau. Dazu ein paar karierter, dick gestrickter Wintersocken. So kalt war das gar nicht. Schon bei seinem Eintreten in den Operationssaal konnte Brussier ein säuerliches Funkeln in Dr. Ronsons Augen erkennen.
Ich habe gehört, es ist zu einigen Komplikationen mit dem Gemälde gekommen. Primarius Strom hatte große Schwierigkeiten, sie zu erreichen. Als Kriminalist bin ich natürlich ein schwer zu erreichender Mann. Das liegt in der Natur der Sache, sagte Brussier. Aber das ist eine prinzipielle Frage, die sich die Gesellschaft stellen muss. Ob man will, dass Gewalttaten aufgeklärt und gesühnt werden oder dass jeder rund um die Uhr erreichbar ist. Da muss man sich entscheiden. Das Gemälde ist im Übrigen wunderschön geworden. So schön, dass ich es gleich in Sicherheit bringen musste. Primarius Strom war von seinem Werk so begeistert, er wollte mit mir anstoßen und aus meiner eigenen traurigen Erfahrung mit Trinkern weiß ich, dass diese bald jene Vase, bald dieses Glas, bald dieses Zahngemälde zerstören, weil sie so begeistert sind von ihren eigenen Reden. Ich habe das Bild in Sicherheit gebracht, eben weil Primarius Strom ein Genie ist, mit all den Nachteilen, die ein Genie so mit sich bringt, ein erhitztes Gesicht und rudernde Arme. Dann wurde ich zu einem Mord gerufen und als ich zurückkam, war Primarius Strom schon weg und mit ihm mein Schnaps.
Dr. Ronson verzog den Mundwinkel.
Wir werden ohne Betäubung auskommen, sagte er und warf eine mit Lidocain gefüllte Spritze von seiner Instrumentenablage in den Papierkorb.
Das Pfeifen des Speichelabsaugers erreichte eine Lautstärke, als wäre Brussier in eine Flugzeugturbine geraten. Dr. Ronson schlug mit einem Hammer auf Brussiers Vorderzähne ein und knipste die krümelig geschlagenen Zahnstücke mit einer frostkalten Zange ab. Stück für Stück arbeitete sich Dr. Ronson an den Vorderzähnen ab. Er ließ sich Zeit. Als Brussier vor lauter Schmerzen kurz ohnmächtig geworden war, sah er, nachdem er wieder zu Sinnen gekommen war, Dr. Ronson beim Fenster stehen, missmutig eine Tasse Kaffee trinken und den Kopf schütteln. Dann war er wieder über ihm und schlug auf seine Zähne ein. Brussier röchelte vor Schmerz. Als wäre dies ein lang erwartetes Signal, nahm Dr. Ronson daraufhin eine kleine motorisierte Knochensäge zur Hand und sägte ins Nervengewebe. Russje spürte ein alles durchdringendes Gleißen, ein heiliges Summen, das ihn umfasste. Aus dem Licht trat eine vertraute Gestalt und umarmte ihn. Es war Harmson.
Wie geht es dir, Brusje? Du siehst abgekämpft aus. Brauchst du Geld?
Harmson, wie sehr ich mich freue. In der Tat stecke ich gerade in einem Engpass. Vorkommnisse haben sich ineinander verkeilt. Das war so nicht vorherzusehen.
Dann ist es gut, dass ich hier bin. Meine Verträge wurden endlich bezahlt. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Ich borge dir, was du benötigst, gut? Ich weiß, wie es ist. Lass dir ruhig Zeit mit dem Zurückzahlen.
Das werde ich, Harmson, na klar.
Moment, ich habe es gleich.
Harmson kramte in seiner Jackentasche.
Es muss hier sein. Ich habe es in einem Bündel zusammengerollt. Mit so einem Bündel ist jeder seine Sorgen los.
Harmson durchsuchte jetzt seine Außentaschen. Seine Augen wurden wässrig. Er fuhr sich über den verschwitzten Kopf.
Irgendwo muss es doch sein. Vielleicht in der Hose. Heute Morgen habe ich es eingesteckt, aber jetzt ist alles so undeutlich. Wenn du mir helfen könntest, Brusje, herauszufinden, wer der Mann im gelben Regenmantel war, dann würde ich mich sicher erinnern, wo ich mein Geldbündel hingesteckt habe.
Der Mann im gelben Regenmantel? Aber wir hatten doch nicht einmal Verdächtige. Die Leute, die es nicht sein konnten, wurden immer mehr. Vielleicht war es ein Billy Dirt, Harmson. Ein Billy Dirt, der erzürnt war.
Harmson schüttelte den Kopf.
Hier ist es auch nicht. Ich weiß nicht, Brusje. Vielleicht wurden die Verträge gar nicht ausbezahlt. Vielleicht hatte ich gar keine Verträge. Ich glaube, ich gehe jetzt besser.
Harmson verschwand hinter einer gleißenden Ecke. Brusje wollte ihn rufen, doch aus seinem Mund drang nur ein Glucksen. Sein Mund war voller Blut. Er konnte nicht sprechen, nicht atmen, nicht denken. Nur Schmerz. Nur Schmerz. Brusje erwachte blutspuckend. Er befand sich in einer Seitengasse zwischen Mülltonnen und Papierkartons. Zwischen den Häuserschluchten konnte er den vom Frost ergrauten Ahrenberg sehen. Dr. Ronsons Praxis war nur wenige Häuserblöcke entfernt. Wie war Brusje hierher gekommen? Die obersten Knöpfe seines Hemdes waren offen. Sein Unterhemd war durchtränkt mit frischem Blut und Speichel. In der Hand hielt er eine Packung Schmerztabletten. Gut, dachte Brusje. Mit zittrigen Händen öffnete er die Packung. Sie war leer. Brusje wusste nicht mehr, wie er ins Revier gekommen war. Christina stand vor ihm und hielt ihm eine Standpauke. Immer wieder unterbrach sie ihr Schimpfen und musterte Brusje besorgt. Er war gelb vor Schmerz, gelber als seine belgischen Hausschuhe. Er bekam nichts von dem mit, was sie von ihm wollte. Er nickte nur grinsend. Den Teufel würde er widersprechen und beim Reden sein Bahnhofsgebiss entblößen. Dann stand auch Michael neben ihm und brüllte zornige Worte. Seine blonden Haare schlotterten im Orkan des Geifers. Schließlich händigten sie Brusje eine Landkarte mit einer großen Markierung aus. Brusje verabschiedete sich mit einer Verbeugung und machte sich aus dem Staub, bevor ihn noch jemand in ein Gespräch verwickeln konnte. Die Schule, vor der sein Auto geparkt war, war vom Revier aus schneller zu erreichen als von seiner Wohnung aus. Brusje war froh, dass er den Weg noch geschafft hatte. Zweimal war er gestürzt. Nach dem zweiten Mal wollte er gar nicht mehr aufstehen. Er blieb liegen und flüsterte dem Beton sein Leid. Erst die Tritte einer mageren Pensionistin ließen ihn wieder auf die Beine kommen. Brusje taumelte weiter zu seinem Auto. Bevor er losfuhr, betrachtete er das Gemälde im Kofferraum. Er hatte sich gestern nicht geirrt. Es war ein Meisterwerk geworden. Es war ein Gebiss, das Herzen zum Leuchten bringen konnte. Er startete den Wagen und legte die Landkarte auf den Beifahrersitz. Die eingezeichnete Stelle lag in einem großen Naturschutzgebiet knapp außerhalb der Stadt. Brusje stellte sein Auto am Waldrand ab. Am Weg in den Wald kamen ihm zwei Polizisten entgegen, die schon nach Hause wollten. Widerstrebend machten sie Kehrt und begleiteten ihn. An der markierten Stelle befand sich eine Blockhütte, die zur Forstverwaltung gehörte. Außer den zwei Polizisten war niemand mehr anwesend. Theodor war, wie man ihm mitteilte, schon vor einer Stunde gefahren. In der Mitte der Hütte befand sich eine tote Frau. Ihre Kehle war aufgeschlitzt worden. Prossier zuckte mit den Schultern. Er lehnte eine halbe Stunde an einem Holzpfosten. Er sah sich sorgfältig um, konnte sich aber nur schwer konzentrieren. Der Schmerz pochte in seinem Zahnfleisch. Sein Mund war voller Blut. In einer Vorratskammer fand Prossier ein Stück Wirsing und eine Kiste mit Rotwein vor. Er deutete einem der anwesenden Polizisten, die Kiste zu schultern und ließ die Kiste und den Wirsing bis zu seinem Auto transportieren. Dann verabschiedete er sich stumm von den Polizisten und fuhr los. Während der Fahrt erhielt Prossier ein SMS. Er fuhr rechts ran, um es zu lesen. Es war von Knutson Bonde. Auf dem fettigen Display stand:
Du bist eine stinkende Gestalt. Ein Idiot. Und Knochen aus Aas.
Zu Hause wartete eine neue Nachricht auf ihn. Seine Mutter würde nach Wien kommen, um ihn zu besuchen. Es war an der Zeit, dass Prossier die Kosten, die er ihr als Kind verursacht hatte, zurückzahle. Insbesondere für den Zeitraum, als Prossier mit gebrochenem Bein zu Hause gehütet hatte werden müssen und Prossiers Mutter ihrer Arbeit nicht nachgehen hatte können. Hatte sie eine Zahl berechnet, deren Rückgabe in bar sie sich erwartete, als erste von vielen Tranchen. Prossier riss das Telefon aus der Leitung und boxte gegen die Wand. Er hängte das Gemälde über das Bett und leerte alle 6 Flaschen Rotwein. Dann wusste er, wie der Fall zu lösen war. Prossier fühlte sich wie ein neuer Mensch, als er erwachte. Die Zahnschmerzen machten ihm überhaupt nichts mehr aus. Der Puls des Weines donnerte durch seinen Körper. Er fühlte ein angenehm chaotisches Summen von seinem Bauch ausgehend, durch den Kopf schwirren. Seine Zunge kitzelte vor Freude. Die kalte Luft, die durch das zerschlagene Fenster ungehemmt in seine Wohnung drang, empfand er nicht mal Zumutung. Im Gegenteil, er freute sich vielmehr über die Herausforderung.
Das wird mich hart machen, dachte er. Ich werde schneller werden, wendiger, belastbarer. Niemand wird sich mir entgegenstellen.
Prossier spuckte das verkrustete Blut in das Waschbecken und putzte sich die restlichen Zähne. Bei dieser kalten, klaren Luft machte es auch nichts aus, dass er zu müde war, sich umzuziehen. Die Frische der Herbstkälte steckte in jeder Faser seiner Kleidung. Prossier schlüpfte in seine belgischen Hausschuhe und verließ beschwingt die Wohnung. Er kannte kein Zurück. Nicht einmal die Wohnungstür schloss er ab. Was sollte schon passieren? Der Frost warf sternförmige Muster auf den Asphalt.
Wie schön war doch der Boden, dachte Prossier. Wie viel besser das Leben, wenn man seinen Blick nach unten richtete. Eine belebende Ansammlung der Muster, der Lebensfreude.
Neben einem Hydranten entdeckte Prossier einen weggeworfenen Holzstiel. Vor ein paar Monaten hatte sicher noch ein Kind das dazugehörige Eis abgeschleckt und den Stiel lachend weggeworfen. Prossier freute sich. Er hob den Stiel auf und setzte sich auf die nächste Parkbank. Prossier schrubbte mit dem Daumen über das Holz, bis er das Gefühl hatte, der Stiel sei jetzt einigermaßen sauber. Mit den Fingern nahm er Maß an seiner Zahnlücke und hielt sie an den Stiel. Er prägte sich die ungefähre Länge scharf ein und brach ihn in zwei, sodass er die gewünschte Größe hatte. Die rauen, faserigen Enden des Holzes glättete er mit seinem Daumen. Aus seiner Hose fischte er eine alte Packung Kaugummi, in der noch 4 Stück waren. 2 davon steckte er sich in den Mund und kaute sie klein und weich. Dann wickelte er die Kaugummistücke um die beiden Enden des abgerissenen Holzstiels und schob sie sich in den Mund, klebte ihn an den benachbarten Zähnen an, sodass der Holzstiel über die Lücke ragte. Es tat zwar teuflisch weh, aber Prossier fühlte sich mit einem Mal besser. Um die Auswirkung auf sein Sprechen auszuprobieren, übte Prossier mit lauter Stimme schwierige Zungenbrecher. Ein wenig lallte er noch, aber es war viel besser als mit dem ungewohnten Loch hinter der Lippe. Eine alte Frau mit einem Kopftuch und einem Körbchen in der Hand, sowie ein Polizist, kamen von der anderen Straßenseite auf ihn zu. Prossier machte sich davon, bevor sie ihn ansprechen konnten. Er musste eine Mordserie lösen. Prossier feuerte Schüsse in den Wald. Er hatte schon so lange nicht mehr mit einer Pistole geschossen, als dass er sich ohne Übungen auf den Fall einlassen wollte. Er hatte das Gefühl, als könnte es bei diesem Fall wichtig sein, eine sichere Hand zu haben. Mit ausgestreckten Armen schritt er durch den Wald und spürte die steif gefrorenen Ästchen an seinen Händen brechen. Sein Hemd war schmutzig und aufgerissen. Das konnte er nicht mehr verwenden. Aber wer brauchte schon ein Hemd? Drossier zog es aus, faltete es zusammen und warf es in einen Mistkübel. Dann schlüpfte er mit bloßem Oberkörper in sein Sakko und ging los. Im Büro ließ er sich dann einen Backen Zeugenladungsformulare auf seinen Schreibtisch legen. Drossier leckte die Spitze seines Bleistifts und machte sich daran, sie auszufüllen. In wenigen Tagen würde Wien aufatmen können und der Parkmörder hinter Gittern sitzen. Die Wiener wussten es noch nicht, wie glücklich sie sein konnten, dass es Drossier gab. Und Drossier? Exklusivinterviews, Fernsehaufträge, ein, zwei Bücher, Vorträge, seine finanziellen Sorgen würden bald eine Scham aus der Vergangenheit sein. Drossier würde den Mörder fassen. Da stellte sich eine Gestalt hinter Drossier und legte ihm die Hand auf die Schulter.
Ich bin wieder da, Drossier. Ich bin gekommen, um den Fall zu Ende zu bringen. Drossier, ich habe den Fall gelöst.